Wir untersuchen gerade, was Gott sich unsere Erlösung kosten ließ, und hielten fest, dass der Preis für unsere Erlösung das Blut Jesu war. Wir beschäftigten uns auch mit einer zentralen, alttestamentlichen Vorschau darauf, wie Jesus den endgültigen Preis bezahlen und das endgültige Opfer bringen sollte, nämlich die Vorschriften zum Sühnetag, die wir in allen Einzelheiten in 3. Mose 16 finden. Dort wird beschrieben, dass der Hohepriester nur einmal im Jahr das Allerheiligste betreten durfte und dabei zwei Dinge mitnehmen musste. Zunächst eine Pfanne voll Feuerkohlen, die eine Wolke mit wohlriechendem Duft verbreitete, die ihn selbst und die Deckplatte einhüllte. Als zweites musste er das Blut des Opfertiers mitnehmen, das er für sich geopfert hatte. Nachdem er so das Allerheiligste betreten hatte, musste er das Blut siebenmal zwischen dem zweiten Vorhang, durch den er eingetreten war, und der Deckplatte versprengen. Anschließend sprengte er das Blut auf die Ostseite, das heißt die Vorderseite der Deckplatte selbst. Das heißt also, dass gleich zu Anfang das Blut siebenmal versprengt wurde. Ich persönlich sehe darin eine exakte prophetische Vorschau darauf, wie Jesus sein eigenes Blut auf dem Weg zum Kreuz und am Kreuz vergießen würde. Wir wollten auch auf die Fragen einiger Leute eingehen, und einige dieser Fragen sind sehr tiefschürfend, wie zum Beispiel folgende: Wenn die Welt unter der Kontrolle Satans ist, was wird dann von Gott kontrolliert? Das ist eine sehr weitreichende Frage. Ich möchte dazu nur Folgendes sagen: Obwohl böse Menschen die Werkzeuge zur Kreuzigung Jesu waren und sich keine Vorstellung von der Tragweite ihres Handelns machten, taten sie exakt und haargenau das, was Gott im Voraus festgesetzt hatte. Obwohl das Böse scheinbar den Sieg davontrug, hatte Gott doch auch diese Situation voll und ganz unter seiner Kontrolle und wurde jede alttestamentliche Prophetie über den Tod Jesu haargenau bis ins letzte Detail erfüllt. Ich denke, das sollte uns eine Lehre sein. Gleichgültig, was das Böse tut, gleichgültig, wie sehr die Menschen dieser Welt der Kontrolle Satans unterstehen, bestimmt doch Gott, was geschehen wird. Es ist alles völlig unter seiner Kontrolle, und Gott benutzt das Böse, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Gott benutzte Satan, um den Sieg am Kreuz zu erringen. Wenn es etwas gibt, das Satan wohl zutiefst bedauert, dann die Tatsache, dass er die Kreuzigung Jesu herbeiführte, denn damit führte er seine eigene Niederlage herbei. Das nur nebenbei, aber ich denke, wenn wir uns die exakte Erfüllung alttestamentlicher Prophetie durch das Leben Jesu ansehen, bekommen wir die Gewissheit, dass Gott alles in der Hand hat, gleichgültig wie mächtig oder niederträchtig das Böse zu sein scheint. Wenn uns Zeit bleibt, werden wir vielleicht noch näher auf diese Fragen eingehen. Ich sagte das nur, um zu veranschaulichen, wie Satans Bosheit und Gottes Allmacht in gewisser Weise zusammenhängen. Wir haben uns beim letzten Mal vier Begebenheiten aus dem Leidensweg Jesu angesehen, in denen sein Blut vergossen wurde. Erstens, im Garten schwitzte er große Blutstropfen. Zweitens, im Hof des Hohepriesters schlug man ihm mit Stöcken ins Gesicht. Ihr habt bemerkt, dass dies eine Erfüllung der Prophetie aus Micha 5,1 war. Wir werden uns nicht alle alttestamentlichen Prophetien ansehen, die damals erfüllt wurden, aber ich denke, man kann für alles, was Jesus im Einzelnen widerfuhr, eine passende Prophetie finden. Als nächstes genehmigte Pilatus die Kreuzigung Jesu. In der damaligen Zeit war es bei den Römern üblich, jemanden vor seiner Kreuzigung mit einer römischen Geißel auszupeitschen. Das sollte meines Erachtens den Tod des Opfers beschleunigen. Das war eine sehr grausame und barbarische Angelegenheit. Das Opfer wurde ausgezogen und man peitschte seinen Rücken mit einer mit Knochen oder Metallsplittern besetzten Geißel. Man riss ihm buchstäblich das Fleisch aus. In diesem Zusammenhang heißt es in Jesaja 50,6, wir lasen das noch am Ende der letzten Lehreinheit: Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen denen, die den Bart ausrissen. Gehen wir nun weiter zu den nächsten drei Begebenheiten, bei denen das Blut Jesu vergossen wurde. Wir schlagen Matthäus 27, 28 auf und lesen, wie die Soldaten Jesus verspotteten. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. Ich denke, man sollte besser sagen, einen purpurnen Mantel, denn Purpur war die Königsfarbe. Sie verspotteten ihn. Sie sagten zu ihm, du bist ein König, deshalb kleiden wir dich wie einen König. Sie legten ihm also diesen purpurnen Mantel um, der zweifellos Flecken seines eigenen Bluts trug. Und dann gaben sie ihm eine Krone, eine Dornenkrone. An dieser Stelle möchte ich gern noch einmal verdeutlichen, wie vollkommen die Sühne Jesu ist. Er bewirkte nicht nur Sühne für die Menschheit, sondern auch für die Konsequenzen, die die Sünde des Menschen für die Erde hatte. Wie auch immer man diese Erfüllung ansieht, sie ist vollkommen. Gott sagte zu Adam, als dieser gesündigt hatte, Dornen und Disteln wird dir der Erdboden sprossen lassen. Die Distel ist violett oder purpur, genau dieselbe Farbe wie der Mantel, den man Jesus umhängte. Die Dornen waren echte Dornen. Noch heute findet man in Jerusalem die Büsche, deren Dornen man damals nahm. Sie haben sehr lange Stacheln, so hart wie Nägel, die ausgesprochen scharf sind. Nachdem sie ihm den purpurnen Mantel umgehängt hatten, krönten sie ihn mit Dornen. Wir lesen in Vers 28, und sie zogen ihn aus und legten ihm einen scharlachroten Mantel um. Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte, das sollte das königliche Zepter sein. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spieen ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Mit diesem Rohrstock und, da bin ich mir sicher, auch mit den Händen drückten sie diese Dornen in seine Kopfhaut. Diese beginnt natürlich zu bluten, wenn sie von Stacheln durchbohrt wird. Wir müssen uns also Jesus so vorstellen, er blutete, weil man ihm den Bart ausgerissen hatte. Er trug die Striemen von den Stockschlägen im Gesicht und an allen Seiten rann das Blut von seinem Kopf herab. Die Passage in Jesaja 52 heißt wörtlicher übersetzt, er verlor die Erscheinungsform eines Menschen. Er sah nicht mehr wie ein Mensch aus. Das war das fünfte Mal, dass sein Blut vergossen wurde, die Dornenkrone. Nun kommen wir zur eigentlichen Kreuzigung, wie sie in Matthäus 27, 35 mit nur drei Worten geschildert wird. Das ist erstaunlich. Jeder moderne Autor hätte sich seitenweise über diese Ereignisse ausgelassen, doch die Bibel sagt nur, sie kreuzigten ihn. Aus der Praxis der Kreuzigung und auch aufgrund dessen, was Jesus nach seiner Auferstehung sagte, als er die Jünger aufforderte, sich seine Wundmale anzusehen, schließen wir, dass man sowohl seine Hände als auch seine Füße durchbohrte. Dabei floss wiederum viel Blut, vor allem, wie ich meine, aus den Händen. Heutzutage geht man allgemein davon aus, dass man nicht seine Handflächen durchbohrte, sondern seine Handgelenke. Denn rein medizinisch wäre es praktisch unmöglich, dass die Handflächen allein das Gewicht des Körpers hätten tragen können. Doch wenn die Nägel hier ins Handgelenk getrieben werden, besteht die Möglichkeit, den Körper, das Gewicht des Körpers zu tragen. Das war das sechste Blutvergießen Jesu. Das siebte und letzte Mal finden wir in Johannes 19. Wir lesen einige Verse vorher und beginnen mit Vers 31. Jesus ist bereits am Kreuz gestorben. Johannes 19, 31. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, das heißt ein hoher Feiertag, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Wenn jemand gekreuzigt worden war, aber noch nicht tot war, führte man den Tod herbei, indem man ihm die Beine brach. Denn um weiter atmen zu können, konnte der Gekreuzigte seinen Körper mit den Beinen aufrichten. Doch mit gebrochenen Beinen konnte er sich nicht mehr aufrichten und musste praktisch ersticken. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Das waren die beiden Schächer. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Ich erwähnte bereits, dass Jesus im Endeffekt nicht an den körperlichen Auswirkungen der Kreuzigung starb, sondern an einem gebrochenen Herzen infolge von Ablehnung. Vers 34, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Diese Flüssigkeit wird als perikardiale Flüssigkeit bezeichnet. Ich denke, wir sollten noch ein wenig weiterlesen, denn daran wird erneut deutlich, wie exakt sich hier vorher bestimmte Dinge erfüllten. Und der es gesehen hat, das ist Johannes, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, und beachtet, was nun kommt, damit die Schrift erfüllt würde. Alles, was geschah, war die Erfüllung des in der Schrift offenbarten, vorherbestimmten Ratschlusses Gottes. Gott ist dieser Situation keinen Augenblick entglitten. Damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Das bezieht sich auf das Passahlamm. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und trotz allem, was Jesus erlitt, wurde keines seiner Beine gebrochen. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Das ist Zacharia 12. Ihr seht, dass jedes einzelne Detail von Gott festgelegt wurde, obwohl es sehr böse und gottlose Menschen waren, die es dann in die Tat umsetzten. Ich denke, ihr und ich, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir nicht dazu berufen sind, alles durchzumachen, was Jesus durchmachte. Dennoch werden die meisten von uns an irgendeinem Punkt ihres Lebens mit bösen Mächten konfrontiert und unfair, ja vielleicht sogar brutal behandelt werden. Wer weiß das schon? Es ist gut zu wissen, dass niemand mehr tun kann als das, was Gott festgesetzt hat. Er hat alles in der Hand. Ich bin froh, dass diese Frage schon vor der Fragestunde aufkam, denn sie hat mich wirklich inspiriert. Das waren also die 7 Begebenheiten, in denen das Blut Jesu vergossen wurde. Doch soweit ich es verstehe, und in diesem Themenbereich kann man sich nicht immer ganz sicher sein, kam die Besprengung der Deckplatte erst später. Wir werden auch darauf zu sprechen kommen. Nun möchte ich gerne 2 Passagen aus dem Alten Testament aufgreifen, die uns vielleicht verstehen helfen, welche Tragweite das Blutvergießen Jesu hatte. Die erste Stelle ist 3. Mose 17. Man könnte nun sagen, das dritte Buch Mose sei ziemlich langweilig, doch mittendrin findet man außerordentlich kostbare geistliche Wahrheiten. Im dritten Buch Mose geht es im Grunde darum, dass das Volk Gottes keinen Anteil am Blut der Tiere haben darf, die es isst. Ich hoffe, dass ihr Christen wisst, dass dies nach wie vor auch uns gilt. Habt ihr das gewusst? Wir müssen das wissen. Viele Leute haben keine Ahnung, was diese Dinge angeht. In Apostelgeschichte 15 wurde die Urgemeinde, die ausschließlich jüdisch war, mit dem Problem konfrontiert, was man mit den Nichtjuden tun sollte, die an Jesus glaubten. Die einen sagten, sie müssen sich dem Gesetz des Mose unterstellen, sich beschneiden lassen, das Gesetz befolgen und de facto Juden werden und dann können sie errettet werden. Paulus und Barnabas und Petrus und Jakobus sprachen sich gegen diese Vorstellung aus und sagten, dies sei nicht erforderlich. Petrus sagte, wir Juden konnten das Gesetz nicht halten, warum sollten wir versuchen, die Nichtjuden dazu zu bringen, etwas zu halten, was wir selbst nicht halten konnten? Nebenbei bemerkt, in den vergangenen 10 Jahren hat sich das Blatt auf bemerkenswerte Weise gewendet, denn die Assemblies of God, die amerikanischen Pfingstgemeinden, haben nun eine Abteilung, oder wie ich es nennen soll, mit messianischen Gemeinden. Wie viele von euch haben schon mal Kontakt gehabt zu einer sogenannten Messianic Assembly? Sie machen eine ausgezeichnete Arbeit. Sie sind eine Art Brücke zwischen dem Leib Christi und den Juden. Ihr seid euch vielleicht nicht darüber im Klaren, doch wenn ein durchschnittlicher Jude in eine Gemeinde oder Kirche kommt, packt ihn das Grauen. Alles in ihm wehrt sich, vor allem gegen das Kreuz. Das Kreuz ist für die Juden Sinnbild für etwa 1600 Jahre Verfolgung. Es ist wichtig, das zu begreifen. Da es immer mehr Messianic Assemblies gibt und sie zu einem wichtigen Faktor wurden, musste sich der oberste Rat der Assemblies of God überlegen, was man mit ihnen tun solle. Sollten sie Vollmitglieder werden oder einen Sonderstatus bekommen? Und einer der Leiter stand auf und sagte: Brüder, vor 1900 Jahren haben sie uns hereingelassen. Ich glaube nicht, dass wir sie nun draußen lassen können. Das war wirklich ein interessanter Kommentar zu diesem Kreisschluss der Geschichte. Lesen wir nun den Beschluss der Urgemeinde, ohne die ganze Diskussion abzuhandeln. Das Resümee steht in Apostelgeschichte 15,28 folgende: Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Nun, auch wir im Leib Christi sollten Entscheidungen treffen, die dem Heiligen Geist und uns gut erscheinen. Manchmal lassen wir den Heiligen Geist außen vor. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch, die Nichtjuden, zu legen, als diese notwendigen Stücke, nun werden sie genannt, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und von sexueller Unmoral. Demnach gibt es vier Verbote: Götzenopfer, Blut, Ersticktes. Warum? Nun, wenn etwas erstickt, ist noch das Blut in ihm. Und viertens, sexuelle Unmoral. Ihr seht, dass die Teilhabe am Blut in dieselbe Kategorie wie sexuelle Unmoral eingereiht wird. Unsere Maßstäbe sind oft anders als die Maßstäbe Gottes. Ich sage das ohne Aufpreis. Da ich selbst nicht Jude bin, bin ich in derselben Kategorie wie ihr, und wir müssen vier Dinge befolgen. Kein Götzenopferfleisch essen, keine Teilhabe am Blut, nichts Ersticktes essen, keine sexuelle Unmoral. In einigen Teilen der Welt gibt es Speisen mit Blut, wie zum Beispiel Blood Pudding. Ihr habt das vielleicht noch nie gegessen. Für Christen ist das absolut verboten. In den Augen Gottes ist es dasselbe wie sexuelle Unmoral. Wenn ihr nun eure Gesichter sehen könntet, das ist wirklich komisch. Wenn nur Derek Prince das gesagt hätte, aber es waren alle Apostel der Urgemeinde, die mit dem Heiligen Geist in diesem Punkt übereinkamen. Darin steckt wirklich Autorität. Gehen wir nun zurück zu 3. Mose 17. Hier geht es darum, dass man dem Blut nicht teilhaftig werden darf. Es werden zu diesem Zweck verschiedene Vorschriften aufgezählt. In 3. Mose 17,10 sagt der Herr durch Mose: Und jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der irgendwelches Blut ist, gegen die Seele, die das Blut ist, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Der Herr gibt nun eine Begründung dafür. Doch diese Begründung ist eine der wunderbarsten Prophetien der Bibel. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Ich gehe kurz zurück. Wir sprachen schon mal über die Seele und über das, was seelisch ist. Erinnert ihr euch? Hier heißt es das Leben des Fleisches. Doch im Hebräischen steht eigentlich die Seele des Fleisches, Nefesh. Arabisch Nof. Demnach ist das Leben der Seele im Blut. Wir wissen, dass der Körper sein Leben verliert, wenn das Blut zu zirkulieren aufhört. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und nun hört gut zu: Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Das hört sich an, als sei es nur eine Vorschrift. Das Blut dient dazu, Sühnung für euch zu erwirken, und deshalb sollt ihr keinen Anteil daran haben. Diese Worte sind jedoch auch prophetisch, denn hier spricht der Herr: Ich selbst habe es euch auf den Altar des Kreuzes gegeben, um Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Am Kreuz gab Jesus das Leben seiner Seele hin, das in seinem Blut war, als Preis für die Erlösung unserer Seelen. Denn das Gesetz der Erlösung denkt in Kategorien wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, Schlagen für Schlagen, Seele für Seele. Am Kreuz gab Jesus seine Seele, um jede Seele der Menschheit zu erlösen. Gehen wir zu Jesaja 53. Dieses große Kapitel über die Sühne, mit dem wir uns schon ausführlich beschäftigten. Jesaja 53, 12. Nun, wenn ihr gerade auf dieser Seite seid, schaut euch kurz die letzten Verse von Jesaja 52 an, die, wie an früherer Stelle erwähnt, die Eingangsverse von Jesaja 53 darstellen. Vers 13 beginnt mit den Worten, siehe mein Knecht. Hier wird uns der Knecht Gottes, der leidende Knecht, vorgestellt. Und es heißt über ihn, er wird einsichtig handeln, er wird den ganzen Willen Gottes erfüllen, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. In Philipper 2,9 lesen wir, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Bevor seine Demütigung geschildert wird, wird seine letztendliche Erhöhung verheißen. Wisst ihr, was wir uns kurz ansehen sollten? Seine im Neuen Testament beschriebene Erniedrigung. Ich habe das Gefühl, dass das sehr wichtig ist. Ihr könnt den Finger aus Apostelgeschichte nehmen. Damit sind wir fertig. Merkt euch aber Jesaja 52, 53 ein und schlagt nun kurz Philipper 2 auf. Wir lesen ab Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Lernt zu denken, wie Jesus dachte. Und nun folgen die sieben Aspekte der Demütigung oder Erniedrigung. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Bessere Übersetzung, der die Gleichheit mit Gott nicht für etwas erachtete, das man festhalten müsse. Rein rechtlich, nach göttlichem Recht hatte er sie. Er musste sie nicht festhalten. Aber er machte sich selbst zu nichts. Im Griechischen heißt es wörtlich, er entleerte sich selbst. In einer Hymne von Charles Wesley heißt es, er habe sich allem außer der Liebe entleert und nahm Knechtsgestalt an. Das ist der zweite Schritt nach unten. Aber er hätte immer noch ein Engel und gleichzeitig Knecht sein können, indem er den Menschen gleich geworden ist. Er stieg auf die Ebene des Menschen herab, die etwas niedriger ist als die der Engel. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Er war nichts Besonderes. Er war ein ganz normaler Mensch, der Sohn des Zimmermanns. Erniedrigte er sich selbst. Er war ein niedriger, einfacher Mensch, kein Priester, kein Herrscher. Er war ein Handwerker. Vor Jahren hörte ich mal einen Prediger beten, Herr, zeig mir deine Hände. Und der Herr erhörte das Gebet und schenkte ihm eine Vision seiner Hände. Er hatte erwartet, die Wundmale zu sehen, doch stattdessen sah er die Arbeiterhände, die Hände eines Handwerkers. Das hat ihn tief beeindruckt. Jesus war ein einfacher Mensch und wurde gehorsam bis zum Tod. Das ist der sechste Schritt nach unten und der letzte Schritt nach unten ist, ja, zum Tod am Kreuz. Vielleicht sollte ich euch diese Schritte hier kurz anschreiben. Seid geduldig mit mir. Nummer 1, ich werde nur die einzelnen Schritte anschreiben. Erstens, er machte sich selbst zu nichts. Das ist wirklich eine schlechte Übersetzung. In den modernen Übersetzungen steht eben, er entleerte sich selbst. Und genau das ist gemeint. Ich sag's euch, der Heilige Geist ist mittendrin in dem, was wir hier tun. Denn wenn es etwas gibt, was wir Christen in der heutigen Zeit verstehen müssen, dann das hier. Zweitens, er wurde Knecht. Versteht, dass er trotzdem noch ein Engel hätte sein können. Drittens, er wurde den Menschen gleich. Er nahm menschliches Aussehen an, aber er hätte ein idealisierter Adam sein können. Viertens, er war der Gestalt nach wie ein Mensch. Als Petrus sagte, du bist der Christus, erwiderte er, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Von seiner äußerlichen Erscheinung hätte man nie auf sein wahres Wesen schließen können. Fünftens, er erniedrigte sich selbst. nur der Sohn des Zimmermanns, ohne Zimmermänner abzukanzeln. Sie sind in meinen Augen wunderbare Leute. Nummer 6. Er wurde gehorsam bis zum Tod, aber er hätte auf einem Krankenbett sterben können, was er jedoch nicht tat. Nummer 7. Er starb am Kreuz. Der Tod eines Verbrechers in Agonie und Schmach. Das sind die 7 Schritte nach unten. Wenn ihr sie abgeschrieben habt, möchte ich unsere Schwester bitten, sie wegzuwischen, denn dann schreibe ich die 7 Schritte nach oben auf. Seht ihr, wie vollkommen die Struktur der Bibel ist? Ihr dürft nicht vergessen, dass diese Schriftstellen ursprünglich Briefe waren. Paulus hat sich nicht hingesetzt und sich ein kompliziertes theologisches Konzept ausgedacht. Ich persönlich glaube, dass er sich nicht mal eine Gliederung machte. Dennoch führte ihn der Heilige Geist absolut exakt. Gut, in Vers 9 finden wir ein sehr wichtiges Wort, darum. Ist euch das aufgefallen? Darum. Warum? Weil er sich selbst erniedrigte. Jesus selbst sagte, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Das gilt für jeden. Ich sagte es schon, die beiden großen Beispiele hierfür sind Satan, er war Luzifer, er erhöhte sich selbst, wollte etwas haben, auf das er kein Recht hatte und fiel. Das zweite Beispiel ist Jesus. Jesus hingegen hatte ein Recht auf eine Gott gleichgeordnete Position, die er freiwillig aufgab und nach unten ging. Deshalb steht hier darum, als Folge dessen, dass er sich erniedrigte. Jesus hat die Position, die er im Universum hat, nicht automatisch als Lieblingssohn bekommen. Er hat sie sich verdient. Er hat sich dafür qualifiziert. Wie? Indem er sich erniedrigte. Betrachten wir nun die 7 Schritte nach oben. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Wenn ihr zurückgeht zu Jesaja 52, 13, findet ihr die Aussage, er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Ich glaube, die Rabbiner deuten das so, dass er höher sein wird als Abraham, höher als Mose und höher als die Engel. Wieder zurück zu Philipper 2, 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Beachtet, dass es heißt, der Name. In der alten King James Bibel steht noch ein Name, aber es muss heißen der Name. Der eine Name, der über allen anderen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Sehen wir uns nun die Schritte der Erhöhung im Einzelnen an. Erstens, hoch erhoben. Zweitens, der Name über allen anderen Namen. Ich fühle mich großartig, wenn ich das schreibe. Drittens, jedes Knie soll sich vor seinem Namen beugen. Viertens, die himmlischen Menschen im Himmel, wenn ihr so wollt. Fünftens, die irdischen. Sechstens, die unterirdischen. Und siebtens, jede Zunge bekenne. Erkennt ihr diese vollkommene Struktur? 7 Schritte nach unten, 7 Schritte nach oben. Ihr könnt auch das gerne notieren. Das sagte ich alles nur, weil wir Jesaja 53 aufschlugen. Ich darf nicht vergessen, warum wir dorthin gingen, damit ich weiß, wie es dann weitergeht. Wir gehen zu Jesaja 53, 12, eine Stelle, die exakt mit 3. Mose 17, 11 übereinstimmt. In 3. Mose 17, 11 heißt es, die Seele des Fleisches ist im Blut. In Jesaja 53, 12 lesen wir, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Wie schüttete er seine Seele aus in den Tod? Worin? In seinem Blut. Durch sein Blut gab er seine Seele hin. Ich persönlich glaube, dass er den letzten Blutstropfen hingab. Er gab seine ganze Seele, als das einzige, endgültige, ein für allemal ausreichende Sündopfer für die gesamte Menschheit. In Jesaja 53,10 lesen wir, doch dem Vater gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, wenn er seine Seele als Sündopfer eingesetzt hat oder wenn seine Seele ein Sündopfer bringt. Seine Seele war das endgültige Sündopfer und in oder mit seinem Blut schüttete er seine Seele aus. Ich hoffe, ihr seht, wie exakt und präzise die Bibel ist, wie alle Teile zusammenpassen. Kein Mensch hätte sich so etwas ausdenken können. Ein Teil stammt von Mose, ein Teil von Jesaja, ein Teil von Paulus. Zwischen diesen Männern liegen Jahrhunderte. Man ist schlichtweg dumm, wenn man der Bibel nicht glaubt. Das ist kein Zeichen von Schlauheit, sondern von Dummheit. Viele Menschen halten sich für schlau, doch im Grunde sind sie dumm. Machen wir nun weiter mit dem, was das vergossene Blut Jesu bewirkte. Ich halte mich nun wieder an meine Themenübersicht. Zunächst stellen wir uns die Frage, wie das Blut seine Kraft entfaltet, wie wir uns das, was es vollbracht hat, zu eigen machen können. Gehen wir zurück zu einer meiner Lieblingsstellen. Und zwar ist das Offenbarung 12,11. Dort heißt es, und sie, die Gläubigen auf Erden, haben ihn, Satan, überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass nur Menschen in diese Kategorie fallen, die ihr Leben verloren haben. Erinnert ihr euch an die Schritte der Nachfolge Jesu? Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, gib dein Leben hin und finde neues Leben. Das sind Menschen, die das getan haben. Sie haben sich dafür qualifiziert, Satan zu überwinden. Satan hat keine Angst vor Christen, die nicht hingegeben sind. Christen, die nicht hingegeben sind, können beten und predigen und alles Mögliche tun, ohne damit etwas gegen Satan auszurichten. Er hat nur vor jenen Angst, die Christus hingegeben sind. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang etwas weitergeben, was der Herr mir gezeigt hat. Es ist keine Vision oder Offenbarung, sondern ein Einblick in die Bibel. Wie überwinden wir Satan? Alle, nun nicht alle, aber die meisten Pfingstler wissen das, durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Aber sie machen daraus oft einen stereotypen Satz. Ich nehme das Blut in Anspruch, ich nehme das Blut in Anspruch. Ich will das nicht gering achten, doch manchmal habe ich festgestellt, dass das den Teufel nicht sonderlich beeindruckt. Ich denke, wir sollten das etwas intelligenter anwenden. Wie überwinden wir Satan? Durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Darin stecken, wie ich es sehe, drei Elemente: das Blut, das Wort Gottes und unser Zeugnis. Ich deute diesen Zusammenhang folgendermaßen: Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich darüber Zeugnis geben, was das Blut dem Wort zufolge für uns tut. Versteht ihr, wir müssen das Blut aus der Blutbank, wenn ich das so nennen darf, holen und es in unser Leben bringen. Als Parallele möchte ich das Passafest heranziehen. 2. Mose 12. Hier lesen wir die Verordnungen für das Passafest. Auf diese Weise sorgte Gott für die Rettung und das Heil Israels in Ägypten. Jede Familie musste ein Lamm nehmen. Das konnte nur der Vater und niemand sonst in der Familie tun. Es töten, opfern und sein Blut in einem Becken auffangen. Das war das Opfer. Für mich veranschaulicht das sehr eindringlich die große Verantwortung der Väter als Priester ihrer Familie. Jeder Vater musste in seiner Familie die Funktion des Priesters wahrnehmen. Das Lamm wurde getötet, sein Blut im Becken aufgefangen, doch im Becken bot das Blut keiner Familie Schutz. Man musste das Blut aus dem Becken in sein Haus holen. Wie ging das? Das lesen wir in 2. Mose 12, 21.
this is what they did. Exodus 12, verse 21.
Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen: Macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippen Schafe und schlachtet das Passa. Dann nehmt ein Büschel Hyssop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas davon, von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch darf niemand bis zum Morgen, keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Das hebräische Wort heißt Passach, das hebräische Wort für Passa. Passach bedeutet also vorbeigehen oder durchgehen. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen. Wieder dieses Wort. Und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Hier haben wir zwei wichtige Vorschriften. Zunächst mussten sie das Blut aus dem Becken in ihr Heim holen. Dazu durften sie nur ein Büschel Hyssop verwenden. Hyssop ist eine weit verbreitete Pflanze, die überall im Nahen Osten wächst. Man muss nicht lange danach suchen. Sie mussten also ein Büschel Hyssop pflücken, es in das Blut tauchen und damit die Oberschwelle der Tür und die beiden Türpfosten bestreichen. Aber keinesfalls die Türschwelle, denn man darf nie über Blut gehen. Sobald das Blut vom Becken ins Haus gebracht worden war, waren die Bewohner sicher, unter einer Bedingung. Welche? Sie mussten im Haus bleiben. Das ist sehr wichtig. Das Blut schützt nur den Gehorsamen. Auch diese Frage wurde mir gestellt. Vielleicht kommen wir noch dazu, doch du bist sicher, solange du gehorchst. Ich werde euch noch etwas zeigen. Es tut mir leid, dass ihr so viele Finger zum Einmerken braucht. 1. Petrus 1, 2. Schlag das bitte auf, ohne die anderen Stellen zu verlieren. Ich liebe es, die Bibel so zu lehren, stundenlang und ohne Zeitbeschränkung. Doch wenn man erst einmal mittendrin ist, wird es richtig spannend. Nun, es dauert eine Zeile, bis man so richtig reinkommt. Petrus grüßt hier die Fremdlinge von der Zerstreuung, griechisch Diaspora. Seine Worte richten sich speziell an die Juden außerhalb des Landes Israel. Noch heute bezeichnet man sie mit dem Wort Diaspora. Von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der, wie ich es lieber formuliere, Vorausheiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Der Gehorsam kommt vor der Blutbesprengung. Das Blut wird nicht über die Ungehorsamen gesprengt. Das Blut schützt niemanden, der aus dem Haus geht, sondern nur jene, die hinter oder unter dem Blut bleiben. Für die Israeliten stellte sich die brennende Frage: Wie bekommen wir das vergossene Blut, das Opfer war ja schon gebracht, zu uns ins Haus? Solange wir nur das Blut im Becken ansehen, wird es uns nichts nützen. Es steht uns zur Verfügung, aber es bewirkt nichts. Deshalb müssen wir diese kleine Pflanze namens Hyssop nehmen, sie in das Blut tauchen und damit die Türpfosten bestreichen. Dann sind wir geschützt. Ich denke, wir können den Finger aus 2. Mose nehmen. Offenbarung sollten wir uns weiter einmerken. Das hängt ein wenig von der Zeit ab. Nun gehen wir weiter zu 1. Korinther 5, 7. Hier wendet Paulus die Lehre vom Passa und vom Fest der ungesäuerten Brote auf uns Christen an. Er sagt, dies hätte für uns eine praktische Anwendung. 1. Korinther 5, 7. Fegt den alten Sauerteig aus. Das bezieht sich auf das Fest der ungesäuerten Brote. Ihr wisst, dass jede jüdische Familie 7 Tage lang nichts Gesäuertes im Haus haben durfte. Einige von ihnen tun das heute noch. Wenn sie etwas haben, das sie besonders gerne mögen, dann gehen sie zu einem nichtjüdischen Nachbarn und verkaufen es ihm zu einem bestimmten Preis und sagen dazu: Ich werde es in 7 Tagen wieder zurückkaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott das sehr schätzt, aber die wirklich Orthodoxen entfernen tatsächlich alles Gesäuerte. Sie feiern Partys auf den Straßen und zünden Feuer an, um den Sauerteig zu verbrennen, den sie aus ihren Häusern geschafft haben. Weiter im Text. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Gehen wir weiter zum übernächsten Vers und dann wieder zurück. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Das ist der alte Sauerteig, Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Das ist die geistliche Anwendung. Nun zurück zum Ende von Vers 7, denn auch unser Passa, Christus, ist für uns geschlachtet. Hier wird das Passa ganz klar und eindeutig auf das Opfer Jesu am Kreuz angewandt. Um diese Parallele herauszuarbeiten, können wir Folgendes festhalten. Das Passalamm wurde vor 1900 Jahren geschlachtet. Sein Blut ist im Becken. Sein Blut wurde vergossen. Doch das Blut im Becken bietet uns keinen Schutz. Deshalb müssen wir das Blut aus dem Becken in unser Heim, in unser Leben holen. Im alten Bund benutzte man dazu ein Büschel Ysop, im neuen Bund jedoch nicht. Was benutzen wir im neuen Bund? Die Antwort lautet, unser Zeugnis. Unser persönliches Zeugnis holt das Blut aus dem Becken und wendet es in unserem Leben, in unserer Lebenssituation, in unserer Familie und in unserem Heim an. Zurück zu Offenbarung 12,11. Wir überwinden Satan, wenn wir unser Büschel Ysop benutzen. Was ist das? Unser persönliches Zeugnis. Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich darüber Zeugnis geben, was das Blut dem Wort zufolge für uns tut. Damit holen wir das Blut aus dem Becken und sprengen es über uns selbst, über unser Leben und über jede Situation, in der es sich zurecht anwenden lässt. Ich möchte euch im Weiteren nahebringen, was das Blut dem Wort Gottes zufolge für uns tut. Denn solange ihr nicht wisst, was das Wort über das Blut lehrt, könnt ihr es auch nicht anwenden. Ihr müsst mit dem Wort vertraut sein. Die Zeit ist leider schon sehr fortgeschritten. Manchmal ist es wirklich ungünstig, nach genau 55 Minuten einen Schnitt machen zu müssen. Nebenbei bemerkt, gestern habe ich wirklich etwas lange gebraucht, insgesamt, denn ich hätte noch zwei weitere Dinge zum Bund der Ehe sagen können, die ich nicht sagte, die aber hätten gesagt werden sollen. Nun, ich beende zunächst diese Einheit und dann kommt noch ein Nachtrag zu gestern, so bleibt noch genügend Zeit. Ich werde dafür jetzt nicht mehr darauf eingehen, was das Blut dem Wort Gottes zufolge tut, dafür möchte ich eine ganze Lehreinheit verwenden. Kommen wir stattdessen nun zur praktischen Anwendung. Von all den Wahrheiten der Bibel, die ich kenne, zählt diese zu den wertvollsten und vollmächtigsten überhaupt. Wir sind ja nicht ausführlich darauf eingegangen, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Nun, im Blut Jesu lag das Leben Gottes. Gottes eigenes Leben. Das Leben des einen, der das ganze Universum schuf. Sein Leben ist unendlich viel stärker als alles, was er schuf. Der menschliche Verstand kann unmöglich ermessen, welche Kraft im Blut Jesu freigesetzt wurde. Ich predigte einmal in Afrika, in Sambia, und sagte, in einem Blutstropfen Jesu steckt mehr Kraft als im ganzen Reich Satans. Dieser Satz löste etwas in meinem Bruder Mahesh aus, der mich damals begleitete. Er reiste von Sambia nach Zaire weiter, um dort in der Hauptstadt Kinshasa eine Woche lang zu predigen. Gott wirkte dort so stark, dass die Menschenmassen innerhalb dieser einen Woche von 50.000 auf 350.000 anwuchsen. Es gab viele Wunder, unter anderem wurde auch ein Junge von den Toten auferweckt. Er hatte schon mehrere Stunden im Krankenhaus gelegen, als er wieder lebendig wurde. Anschließend sagte Mahesh zu mir, durch diese eine Aussage, in einem Blutstropfen Jesu steckt mehr Kraft als im ganzen Reich Satans, bekam ich den Glauben dafür. Leider ist es etwas in Mode gekommen, das Blut Jesu für nicht so wichtig zu erachten. Das tun sogar Leute, die rein theoretisch daran glauben. In gewisser Hinsicht übernehmen die Christen in diesem Punkt eine Art von akademischer Voreingenommenheit. Wenn man für intelligent gehalten werden möchte, spricht man nicht allzu viel über das Blut Jesu, denn das wird oft für etwas primitiv erachtet. Nun, die Pfingstler sprechen darüber und es steht in der Bibel. Ein Prediger sagte einmal, alles, was das Blut Jesu für uns getan hat, ist negativ. Dem muss ich vehement widersprechen, denn das Positivste, das es im ganzen Universum gibt, ist das Leben Gottes. Und wie wird dieses Leben freigesetzt? Im Blut Jesu. Wenn wir es lernen, das anzuwenden, was im Blut Jesu enthalten ist, werden wir feststellen, dass alles, was wir brauchen, in ihm steckt. Denn schließlich ist es das Leben Gottes. Wie wenden wir es nun praktisch an? Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich darüber Zeugnis geben, was das Blut dem Wort zufolge für uns tut. Es muss persönlich sein. Ich möchte, dass ihr mir diesen Satz abschnittsweise nachsprecht, vorausgesetzt, ihr glaubt es. Wenn ihr es nicht glaubt, dann sprecht es auch nicht nach. Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich darüber Zeugnis geben, was das Blut dem Wort zufolge für uns tut. Noch einmal, sprecht mir noch einmal nach. Beim dritten Mal machen wir es dann gemeinsam. Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich darüber Zeugnis geben, was das Blut dem Wort zufolge für uns tut. Nun gemeinsam, wir überwinden Satan, wenn wir persönlich darüber Zeugnis geben, was das Blut dem Wort zufolge für uns tut. Preis dem Herrn. Ich habe noch 2 Minuten. Nun noch ein kurzer Nachtrag zur Lehreinheit über den Ehebund. Ich muss zugeben, mir ist damals entweder der Glaube oder die Energie ausgegangen. Deshalb möchte ich noch 2 Dinge dazu sagen, zu diesem Thema, dass die Ehe ein Bund ist, den Mann und Frau miteinander schließen. Wie erkennst du an deinem Partner, ob du Erfolg gehabt hast? Schließlich ist der Erfolg deines Partners ja dein Erfolg geworden. Ich würde sagen, die erste Antwort auf diese Frage lautet Sicherheit. Wenn du Erfolg hast, fühlt sich dein Partner sicher. Deshalb können wir den Erfolg unserer Ehe in gewissem Maße daran messen, ob sich unser Partner sicher fühlt oder nicht. Ein Mann wird sich kaum sicher fühlen, wenn ihn seine Frau nicht ehrt, wenn sie ihn nicht unterstützt und nicht für ihn betet. Eine Frau wird sich kaum sicher fühlen, wenn sie von ihrem Mann nicht wertgeschätzt wird, wenn er sie nicht ehrt, nicht lobt und ihr nicht sagt, dass sie ihre Sache gut macht. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Es gibt heute viele gute Bücher darüber, wie Männer und Frauen leben sollen, unter anderem auch von meinem guten Freund Larry Christensen. Diese Bücher sind großartig, doch ihr braucht die Gnade, das, was in den Büchern steht, auch umzusetzen. Ich glaube, diese Gnade wird durch das Opfer freigesetzt. Wenn ihr durch das Opfer in die Ehe eingeht, wenn ihr die Ehe so seht, wird die Gnade freigesetzt, die ihr braucht, um das umzusetzen, was in den Ehebüchern steht. Das war noch ein kurzer Nachtrag zur Lehreinheit über den Ehebund.